Guten Morgen, mein Name ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. In Bayern und Baden-Württemberg werden noch fleißig für die angehenden Erstklässler die Schultüten gefüllt. In den anderen Bundesländern hat der Schulalltag bereits wieder begonnen. Für die Kinder bedeutet das Schulbank drücken, Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen, Referate schreiben, kurz gesagt pauken. Merken Sie was? Das sind alles Wörter, bei deren Klang es uns selber noch immer ungemütlich wird. Dabei liegt bei den meisten von uns die Schulzeit ja noch schon weit, weit zurück. Warum ist das Lernen eigentlich für Kinder so etwas Unangenehmes, wo doch ihre ganze Natur eigentlich darauf ausgerichtet ist, lernen zu wollen? Läuft da etwas schief in unserem Lernsystem oder in unserer Haltung zur Schule? Meine Gesprächspartnerin in dieser Sendung ist Agathe Müller. Sie ist Lerntherapeutin und Buchautorin und wird mit uns der Frage nachgehen, wie lernen Kinder und wie kann man Lernschwierigkeiten begegnen? Herzlich willkommen, Frau Müller.
Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, liebe Hörer.
Frau Müller, als Lerntherapeutin begleiten Sie Kinder mit speziellen Lernschwierigkeiten. Aber ich würde sagen, es fällt doch auch grundsätzlich auf, jedenfalls wenn ich mich so in unserem Bekanntenkreis umhöre, dass Kinder heute sehr viel intensiver auch von den Eltern beim Lernen für die Schule begleitet werden, als das früher der Fall war, als wir Kinder waren. Also ich erinnere mich kaum daran, dass unsere Eltern sich sehr hinter unseren Hausaufgaben her gewesen wären. Heute scheint das Standard zu sein. Ich kenne Väter, die sagen, sie machen mit ihrem Sohn das Abitur noch ein zweites Mal. Wie kommt das?
Ja, heute ist es so, dass mehr die Eltern in die Schule gehen wie die Kinder. Früher waren die Kinder nicht der Mittelpunkt. Da war die Familie da und die Kinder sind einfach mitgelaufen. Die wurden auch mehr in die Arbeit mit eingebunden und haben dadurch schon sehr viel gelernt. Und da sie sich mehr selbst überlassen waren, haben sie auch mehr Zeit für das freie Spiel gehabt. Und die Mitarbeit im Haushalt, im Feld und das freie Spiel, das hat viel zur Entwicklung des Gehirns beigetragen. Und die Kinder wurden gewöhnlich auch erst mit 7 eingeschult. Und dann waren sie soweit, die konnten der Schule begegnen. Und wenn jemand noch nicht so weit war oder Probleme gehabt hat, war das nicht tragisch. Der konnte dann einen Beruf wählen, bei dem keine hohe Schulbildung benötigt wurde. Da war kein Druck da. Und heute ist es anders. Heute wollen die Eltern ihre Kinder so gut wie möglich auf das Leben vorbereiten. Und deshalb fangen sie schon ganz früh an, die Kinder zu fördern. Die kaufen ihnen Spielsachen, die die Intelligenz fördern sollen und vieles andere. Und oft wird Mathe und Lesen, Buchstaben lernen schon im Kindergarten vor der Schule gelernt. Die Eltern wollen das Beste für das Kind. Und dafür nehmen sie die Anstrengungen in Kauf und setzen sie es zu dem Kind hin. Doch die übersehen leider, was in diesem Alter eigentlich wichtig ist, dass die Kinder frei spielen. Kinder müssen spielen und das so viel wie möglich, denn Spielen fördert die Gehirnentfaltung. Und dadurch, dass jeder das Beste, das gescheiteste Kind haben will, geht die Freizeit, die die Kinder für sich haben, für das freie Spiel stark zurück. Das Kind muss schon vor in die Schule, kommt in Turnverein, Musikschule und dann kann sich das Gehirn nicht so gut entwickeln. Da entstehen Wahrnehmungsstörungen und die Kinder, die Eltern, die meinen auch oft, sie müssen dem Kind immer alles vorsetzen, ihm alles bieten, aber Kind kann seine Kreativität und seine Anlagen nur entfalten, wenn es ihm langweilig ist, wenn es selber was machen muss.
Ja, ich meine, da sagen Sie schon ein Stichwort, Frau Müller. Für Kinder ist dieses freie Spiel heute ja ungewohnt oft und auch oft lästig. Es gibt gar nicht so viele Kinder, die in so freie Zeit, die nicht mit irgendetwas gefüllt ist, sich einfach hineinfallen lassen können und dann diese Zeit irgendwie kreativ füllen können mit ihren Spielen und so. Also ich sehe, dass das für viele Kinder ganz, ganz schwierig geworden ist. Die drehen dann um sich selbst, fragen dann, ob sie einen Computer dürfen oder versuchen irgendwie, stehen dann neben den Eltern und sagen, uns ist langweilig, ich weiß nicht, was wir machen sollen und erwarten, dass die Eltern irgendein Programm für sie in die Wege leiten.
Ja, genau, das ist das Problem heutzutage. Die Kinder können sich gar nicht mehr selber beschäftigen. Die haben das nie gelernt. Die werden von klein auf werden die beschäftigt und die sitzen vor dem Computer. Computer bietet ihnen was, der Fernseher bietet ihnen was. Und wenn denen nichts geboten wird, und dann ist denen langweilig, die sitzen dann da, werden quengelig oder irgendwas, die können sich nicht mehr selber beschäftigen. Die ganzen Spielzeuge sind so konstruiert, dass alles vom Spielzeug vorgegeben wird.
Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, wie man als Eltern aus der Nummer wieder rauskommt, wenn das so sehr verbreitet ist.
Ja, da muss man halt langsam umstellen. Also man darf nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, sondern muss langsam umstellen, mit dem Kind mal in den Wald gehen, Tannenzapfen sammeln, fühlen, wie der Boden sich anfühlt, was man aus Stöcken basteln kann und so dem Kind das Kind einen Sandhaufen setzen. Vielleicht mit ein paar Sandförmchen, aber sonst nichts, so dass das Kind selber sich entwickeln muss. Das macht man in den Waldkindergärten, die machen das ganz gut. Da bauen die Kinder noch alles, die haben kein Spielzeug, kein vorgefertigtes. Die machen alles, was sie im Wald finden, da bauen die was und spielen mit dem. Und da wird es gefördert.
Mir ist das im Urlaub in den Ferien aufgefallen mit den Kindern. Wir waren in einer wunderschönen Umgebung eigentlich, in der ja, in der es alles zu finden gab, womit man sich beschäftigen kann. Und doch wurden in dem Ort dort lauter Programme geboten. Irgendwie der Ort bei Nachtschatzsuche nach den nach irgendwelchen Leuchtarmbändern mit Leuchtarmbändern raus und Schatzsuche oder so. Also man hat tatsächlich das Gefühl, es gibt so eine krampfhafte Art, die Kinder zu beschäftigen.
Ja. Die ganzen Erwachsenen meinen, die muss man mal beschäftigen. Die Kinder kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Die kommen nicht mehr zu sich selber. Die können ihre eigenen Ideen, wenn sie überhaupt noch welche haben, die können das gar nicht mehr entfalten.
Und was hat das für Auswirkungen auf die, auf das Schullernverhalten?
Ja, die Schule, die Kinder können nicht mehr selber arbeiten. Die warten zum Beispiel, bis die Mama hinsetzt und sagt, wie das geht, weil das Kind ist dann auch gar nicht mehr bemüht, selber was rauszufinden oder selber überlegen, wie geht es, weil es wird ja alles vorgesetzt und wenn es dann nichts macht oder so, dann kommt die Mama, schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Und dann ist Kind raus und das Kind macht es aber da wird kein Kreativitätsprozess mehr in Gang gesetzt. Und dadurch entstehen auch immer mehr Lernschwierigkeiten und dadurch, dass die nicht mehr spielen, nicht mehr im Dreck manchen und nichts mehr, entwickeln sich auch die Wahrnehmungen nicht mehr. Und ein Kind mit Wahrnehmungsstörungen, und das haben heute wahnsinnig viele und werden immer mehr, das kann nicht lernen, das hat Probleme in der Schule.
Wenn man jetzt mal zu den ganz Kleinen zurückgeht, Kindergarten, Kinder, da stellt man doch auch noch fest, wie so eine große Wissbegierde da ist. Sich auch irgendwie, man hat das Gefühl, die Kinder sind geradezu dabei, alles Neue aufzusaugen. Sie fragen in einer gewissen Altphase den Erwachsenen Löcher in den Bauch, warum, warum dies, warum jenes, warum das. Lernen mit 4, 5 Jahren freiwillig sämtliche Automarken zuordnen oder wissen alles bis ins kleinste Detail über die Aufzucht und Haltung von Regenwürmern, aber einem kleinen Mädchen in meiner Verwandtschaft. In der Schule, wenn man das beobachtet, geht das vielleicht noch in den ersten Wochen der Klasse 1 so weiter. Da ist alles neu und aufregend. Aber dann, nach ein paar Wochen, spätestens nach ein paar Monaten, ist es mit dieser Aufgeschlossenheit vorbei. Schule wird ganz schnell mühsam, doof und sowas wie eine blödsinnige Erfindung von Erwachsenen mit dem einzigen Sinn, die Kinder zu schikanieren. So hat man den Eindruck, woran liegt dieser Wechsel?
Also Kinder lernen grundsätzlich, bis sie zur Schule kommen, wenn man 20-Jährigen anschaut, dann hat der 70% von dem, was er kann, hat er gelernt, bevor er in die Schule kommt. Und nur die restlichen 30% noch in der Schule. Am allermeisten und am schnellsten lernen Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Da lernt das Kind krabbeln, laufen, sprechen, alles Mögliche. Und das zeigt ihm niemand. Und niemand drängt das Kind dazu. Das Kind schaut es einfach ab, das probiert es aus. Das ist eigenmotiviert, selbstgesteuert und das forscht viel. Und das Land, 80% von dem Wissen, wo das Kind hat, lernt es im freien Spiel. Und ein kleines Kind, das entdeckt was, das staunt. Ich war vor ein paar Tagen mit einem Vierjährigen auf der Wiese. Wir haben die Heuschrecken angeschaut. Das Kind hat gestaunt, wie hüpfen die. Das war ganz begeistert, von dem ist in die Heuschrecken reingegangen. Das hat sich ewig mit dem beschäftigt. Das hat sich noch vertiefen können und war ganz bei der Sache und hat sich das für das begeistert. Und kleine Kinder begeistern sich für die Dinge. Und deshalb, weil sie sich begeistern, wollen sie auch jedes kleine Detail wissen und wollen auch über die Aufzucht zum Beispiel und Haltung von Regenwürmern das alles wissen, weil das die einfach begeistert, wie der Wurm kriecht, wie der wieder zusammenkommt, wieder auseinandergeht. Und darum hat auch ein Erwachsener, hat beim Vorschulkind zum Beispiel im Memory-Spiel oder so, hat ein Erwachsener überhaupt keine Chance. Weil ein Erwachsener, der arbeitet mit der natürlichen Arbeitsweise vom Gedächtnis und ein Kind, das denkt in Bildern und das staunt und lässt Gefühle mitspielen und deshalb kann sich die Bilder auch viel besser merken. Das arbeitet und lernt systematisch, nicht planmäßig.
Und, das tröstet mich, weil unser Fünfjähriger und mich tatsächlich mittlerweile bei Memory in die Tasche steckt.
Ja. Und deshalb ist das so, ja. Und da haben wir einfach keine Chance als Erwachsener, weil wir das abgelegt haben, spätestens wenn man in die Schule kommt. Und da passiert es, wenn das Kind in die Schule kommt. Das Kind darf das, wie das eigentlich natürlich lernt, in der Schule nicht mehr anwenden. Da darf es nicht mehr lernen, woran es Interesse hat. Es darf nichts mehr erforschen, nichts mehr entdecken. Das Wissen sich nicht mehr selber arbeiten und das spürt dann keine Begeisterung mehr. Das wird alles vom Lehrpersonal vorgekaut und dem Kind aufgezwungen. Und da schaut niemand, ist das Kind so weit oder hat es den Schritt schon gemacht, sondern das wird einfach gezwungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes zu lernen. Und da geht dann keine Eigeninitiative mehr vom Kind aus. Die wird immer weniger, je länger das in Schule geht. Und der Lehrplan schreibt es vor, das wird durchgezogen, meistens nur auf dem Blatt. Kind darf überhaupt nicht mehr aktiv werden, die ganzen Sinne vom Kind werden nicht mehr angesprochen. Das hat nichts mehr zum Anfassen. Und das Kind merkt auch plötzlich, wenn's früher einen Fehler gemacht hat, dann hat das Kind aus dem Fehler gelernt und hat es anders gemacht. Und jetzt in der Schule, da wird dem Kind plötzlich beigebracht, hey, Fehler sind etwas Schlechtes und Fragen sind etwas Schlechtes. Da bist du dumm, wenn du fragst. Und Fragen bildet ja gerade. Und das Kind hört dann irgendwann auf mit Fragen und irgendwann zeigt es überhaupt kein Interesse mehr und lässt halt das alles noch über sich ergeben. Und dann wird das Lernen langweilig und doof und macht keinen Spaß mehr. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, und dann wird der Lernstoff auch nicht mehr aufgenommen und nicht mehr verankert. Das ist das, was...
Ja, das klingt ja so, als wären unsere Schulen tatsächlich dann gerade so gestrickt, dass das Lernen eher verhindert wird als gefördert.
Bei vielen Kindern schon. Es gibt natürlich unterschiedliche Lerntypen von Kindern. Manche Kinder kommen mit dem System gut zurecht, können sie umstellen, aber bei der Mehrzahl von Kindern ist das halt nicht so. Da müsste man einen anderen Übergang haben.
Also der Übergang, das ist etwas, was Sie monieren, das könnte besser gestaltet sein, damit die Kinder so nach und nach in das Schulsystem hineinwachsen. Ein bisschen versucht man es nach meiner Beobachtung schon. In Klasse 1 wird da nicht von heute auf morgen alles komplett umgestellt. Aber die Zeit des Übergangs ist natürlich herzlich kurz. Es gibt eine Reihe von alternativen Schulmodellen. Also bekannter sind vor allem das Montessori-System und das anthroposophische Waldorf-System. Nach Ihrem Eindruck, Frau Müller, finden diese freieren Schulsysteme, die mehr so auf das Individuum abstellen und auch mehr zum Teil auf eine umfassende Bildung des Menschen, bessere Antworten auf die Bedürfnisse der Kinder?
Die gehen meistens mehr auf die Kinder ein. Kann man aber nicht generell so sagen, weil es gibt ja auch unter den alternativen Schulmodellen gibt's ganz viele und jedes Modell fährt eine andere Schiene. Und für die richtige Schulwahl von Kind ist immer wichtig, dass man individuell für jedes Kind entscheidet. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Tochter in der Waldorfschule habe und die kommt da wunderbar zurecht, und dann heißt es aber nicht, dass mein Sohn auch da zurechtkommt, weil der vielleicht wieder ganz anders gestrickt ist. Und die Montessori-Schulen, da wird natürlich sehr viel mit den Sinnen gearbeitet. Also die Methode finde ich sehr gut und die ist jetzt auch schon, die wird immer mehr auch in die Regelschulen übernommen. Bei den Regelschulen ist nur das Problem, viele arbeiten nach Montessori, aber weil es eine Staatsschule ist, müssen die trotzdem Noten geben. Und dann ist trotz Montessori wieder der Notendruck da. Und in der Waldorfschule, da lernen die Kinder natürlich viel fürs Leben. Die lernen Gartenarbeit, praktische Arbeiten. Und da wird in den ersten Schuljahren, das geht ganz langsam an, da wird noch nicht viel Schulstoff gemacht, die haben auch keine Bücher und so, da wird mehr so die Beziehung Lehrer-Schüler ausgebildet. Und man schaut auf die Talente und die Entwicklung der Schüler. Allerdings ist in der Waldorfschule wieder das Problem, dass in den letzten Schuljahren, da sind die Kinder zwar größer, aber da ist dann ein enormer Druck da. Weil da wird dann alles auf die letzten Schuljahre verlagert, weil sie da dann die staatliche Prüfung machen müssen. Und da rotieren dann wieder manche, weil da dann der Druck groß wird.
Auch da Systeme, in denen die Beziehung zwischen Lehrer und Kindern einen ganz wichtigen Stellenwert hat, sind natürlich dann auch riskant. Nämlich wenn die Beziehung gut läuft, ist es perfekt. Und wenn sie schlecht läuft, dann ist alles vorbei.
Ja, und das zum Beispiel in der Waldorfschule, da hat man, glaube ich, 8 Jahre der gleiche Lehrer. Und wenn da halt die Beziehung Kind-Lehrer nicht funktioniert, dann kann man das auch vergessen.
Also es gibt verschiedene Modelle, man versucht schon irgendwie, aber ich habe jetzt herausgehört, dass was bleibt, ist der Druck. Also der Druck, der am Ende auch schon, wenn man später das Abitur, die Zulassung für die Universität haben möchte, dann geht es gar nicht ohne den Druck. Ich merke aber schon auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter gucken muss, dass die Kinder irgendwie dann an die Hausaufgaben gehen oder so, da hab ich manchmal den Eindruck, also man greift gerne auch zu der Druckvariante, damit sich was bewegt. Man hat den Eindruck, ohne Druck funktioniert da einfach gar nichts. Nicht? Das ist schon eine Versuchung, dass man auch als Eltern dann nochmal zusätzlich Druck macht.
Ja, manche Kinder brauchen auch ein bisschen Druck, aber Kinder brauchen weniger Druck, sondern mehr emotionale Unterstützung, damit sie die Herausforderungen meistern können. Ermutigung ist das Wichtige und die Gelassenheit, den Kindern einfach mehr zu vertrauen, weil Druck, das führt zu erhöhtem Stress und das hat langfristig, wenn der Druck, kurzer Druck ist okay, aber wenn der Druck langfristig anhält und hat es immer negative Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes. Das Kind setzt sich vielleicht hin, wenn man dem Kind sagt, so, jetzt setz dich hin und lernst auf Klassenarbeit. Dann setzt das Kind sich hin und fängt an zu lernen, weil die Mama ja schon schimpft. Aber da geht nichts in den Kopf rein. Das sitzt vielleicht eine Stunde dran und weiß dann trotzdem nicht, weil es das widerwillig macht. Und dann geht's Gehirn zu und Angst entsteht, weil sie muss ja die Klassenarbeit schreiben und unter Angst und Lernen passt nicht zusammen. Und die Folge ist dann, dass das Kind eine schlechte Klassenarbeit schreibt. Und je mehr das Kind spürt, dass es nicht versagen darf, weil das will ja die Eltern nicht enttäuschen, und desto freudloser und verkrampfter lernt es dann. Und dann entstehen die körperlichen Symptome, dann kommen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, vor der Klassenarbeit ist schlecht, manche reagieren sogar mit Fieber, Konzentration lässt nach, das Kind kann nicht mehr schlafen oder andere Kinder ziehen sich zurück reagieren nervös, manche kriegen Verhaltensstörungen. Und da muss man dann schauen, wo ist die Stressfalle, warum passiert das alles? Und da muss man mit dem Kind ein Gespräch machen, schauen, schau mal, warum funktioniert das nicht. Vielleicht hat das Kind zu wenig Bewegung, vielleicht ist es zu, der Terminkalender zu vollgestopft. Es braucht mehr Freizeit zum Spielen. Wenn ein Kind Freizeit zum Spielen hat, dann hat es einen Ausgleich und dann kann es auch wieder besser lernen. Und dann muss man vielleicht lernen, sagen, okay, vielleicht lernst du falsch. Schauen wir mal, jedes Kind hat eine andere Lernstrategie. Welche ist für dich gut? Und so muss man dann Wege finden, wo oft oder meistens, wenn man es richtig macht, geht es ohne Druck.
Wir werden gleich nochmal genauer darauf eingehen, wie wir die Atmosphäre fürs Lernen verbessern können. Ich möchte noch einen weiteren grundsätzlichen Punkt ansprechen, auch von den gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Leben in der Schule und auch das Lernverhalten von Kindern beeinflussen. Von der Geigerin Anne-Sophie Mutter habe ich mal gelesen in einem Interview ihre Aussage, dass es heute kaum noch erstklassige Musiker in Europa gäbe, weil die junge Generation bei uns die Anstrengung scheut. Also sie sagte, wenn man etwas in der Musik erreichen will, muss man bereit sein, dafür zu schwitzen und auch etwas dafür zu leiden. Und diese Leidensfähigkeit sei bei uns verloren gegangen. In Asien ist das anders und da kommen die guten Musiker jetzt auch her. Und ich habe mich dann schon auch gefragt, ob es nicht auch eine Rolle spielt, dass man von den kleinen Kindern heute alles, den ganz Kleinen vor allem heute alles Schwierige, Anstrengende und auch das, was ihnen widerspricht, versucht sorgsam fernzuhalten. Man geht sehr aufs Lustprinzip. Ich habe mal nur ein ganz kleines Beispiel. Mir ist aufgefallen, wenn ich beim Kinderturnen war mit unseren Kleinsten, also als die klein waren, dann war es so, dass die Mütter immer etwas zu essen dabei hatten und sobald die Kinder aus der Turnhalle kamen, hatten sie spätestens schon irgendwie ein Apfelstückchen oder einen Keks oder irgendetwas in der Hand. Ich erinnere mich nicht daran, dass das bei uns früher der Fall war. Wenn wir zum Sport gingen, gingen wir zum Sport und wenn wir nach Hause kamen, wurde was gegessen. Das heißt, diese ganz schnelle Impulsbefriedigung sofort, ganz gleich. Und dann auf der anderen Seite, wenn es schwierig wird, dann knicken die meisten ein. Spielt das nicht auch gerade beim Lernen eine Rolle? Nämlich Lernen ist dann einfach manchmal doch auch anstrengend.
Ja, das sehe ich auch so. Die Kinder lernen auch keine Ausdauer mehr, weil ihnen alles sofort gegeben wird. Die müssen ja nicht mehr warten. Und bei vielen Familien ist es leider so, dass alles vom Kind ferngehalten wird. Und das Kind, das lernt auch nicht mehr, ein Problem selber zu lösen. Das denkt nicht mal mehr über das Problem nach, weil die Eltern das alles für sie erledigen. Besonders schlimm sind da die sogenannten Helikoptereltern, die beschützen ihr Kind und sorgen und machen dem Kind alles ab. Und andererseits kommt aber der krasse Gegensatz, dass sie beim Lernen dann wieder viel verlangen. Und das ist so ein krasser Gegensatz vom Kind, dass das nicht funktionieren kann. Und solche Kinder, die sind nicht in der Lage, selbstständig zu lernen und die geben schnell auf und wie gesagt, haben keine Ausdauer mehr. Die Kinder dürfen auch nicht mehr draußen spielen, nicht mehr schmutzig werden, nicht mehr matschen und dadurch werden auch die Sinne nicht mehr ausgebildet und darum funktioniert einfach das Lernen nicht mehr. Weil da meinen die Kinder, ja, muss sofort gehen und sie müssen sich nicht anstrengen. Und wenn sie sich anstrengen müssen, dann ist vorbei.
Und noch ein letzter Punkt zu diesen grundsätzlichen Fragen. Bildung gilt in unseren Breiten ja als normal. Also es ist normal, dass ein Kind hat, es gibt die Schulpflicht und nicht ein Recht auf Schule, sondern die Pflicht, in die Schule zu gehen sogar. Es gibt auch parallel dazu alles zu essen, was wir brauchen und so. Und überall da, wo etwas normal und nichts Besonderes mehr ist, wird es vielleicht auch nicht so sehr geschätzt. In anderen Regionen der Welt, wo Bildung noch ein Privileg ist, da gehen die Kinder nach meinem Wissen meistens, also Missionare erzählen das oft auch, mit Begeisterung zur Schule.
Ja, weil die Kinder nicht müssen. Das ist das Problem, da ist kein Druck und kein Zwang da. die Kinder, die freuen sich, dass sie etwas machen dürfen, was andere nicht machen dürfen, dass sie lesen lernen dürfen. Bei uns, da kommt mir eine Schule, ich muss lesen lernen. Die Kinder, die sagen, juhu, ich darf lesen lernen. Und die wollen das von sich aus, weil das ist etwas Besonderes. Das ist, da stellen sie dann was dar. Das ist der große Unterschied. Und die Freude, dass sie das gerne machen, diese Freude veranlasst sie, dass das auch funktioniert und dass sie da gerne in die Schule gehen.
Ja, jetzt können wir bei uns wahrscheinlich nicht einfach die Schulpflicht abschaffen, damit alle anfangen, wieder mit Freude in die Schule zu gehen. Was kann man stattdessen tun?
Ja, das gibt ja auch so Schulen. Da gibt zum Beispiel in Großstädten zum Beispiel die Schools of Trust gibt es. Und in den Schulen haben die Kinder zum Beispiel überhaupt keine Vorgaben. Also da dürfen die Kinder alles bestimmen. Die dürfen sogar selber bestimmen, welcher Lehrer welches Fach unterrichtet. Die dürfen bestimmen, ob sie jetzt lernen oder später oder ob sie zuerst spielen. Und das funktioniert, das System. Und die Kinder, die haben den Stoff zum Beispiel schneller im Kopf in den Regelschulen, weil die lernen dann, wenn sie wollen und nicht, wenn sie wissen müssen. Mhm. Das Problem liegt dann da bei den Eltern, weil die müssen das Kind loslassen, weil da kommt schon manchmal vor, dass das Kind dann in der dritten Klasse noch nicht lesen kann, weil es halt mit was anderem beschäftigt ist. Und da sitzen die Eltern natürlich, hey, mein Kind kann noch nicht lesen. Und deshalb schicken viele Kinder, Eltern ihre Kinder nicht auf solche Schulen. Aber das Lesen kommt noch, das kommt halt später.
Also Sie haben schon den Eindruck, ich staune, gestehe ich, dass die Kinder, wenn man sie nur lässt, dann freiwillig sich den ganzen Stoff aneignen, den sie fürs Abi benötigen?
Kommt natürlich immer aufs Kind an. Wie gesagt, es gibt verschiedene Kinder, aber man muss den Kindern halt die Umgebung bieten. Also man kann nicht Kindern einen Raum setzen oder einfach so lassen, da passiert nichts. Aber man muss den Kindern eine vorbereitete Umgebung geben. Und wenn ich den Kindern das Material gebe, beschäftigt sich das Kind mit dem Material. Und das Kind sieht vielleicht, der macht es und der kommt da gut zurecht. Und wenn es selber auch noch nicht will, dann geht es vielleicht so zum Spielen raus, aber dann bewundert es immer wieder das andere Kind und irgendwann fängt es auch an, um das auszuprobieren. Aber das Material muss da sein. Die Erwachsenen müssen die Umgebung herstellen und die müssen dann auch Interesse zeigen, wenn das Kind das macht. Und wenn das Kind dann denen was bringt, oh, schau mal, das habe ich gemacht oder das kann ich jetzt, dann muss auch die Bewunderung von den Erwachsenen kommen, dass das Kind bei dem Kind wieder Botenstoffe ausgeschüttet werden und das Kind dann wieder weitermacht.
Ja, das klingt, Frau Müller, jetzt so paradiesisch, dass man sich als Eltern fragt, warum man den Kindern dann überhaupt noch das andere System antut, wenn es doch auch so erfreulich funktioniert.
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also erstens ist man lebt auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt oder irgendwo und Schule ist einfach normal. Die meisten Eltern, die überlegen gar nicht, das Kind in eine andere Schule zu tun. Das Kind wird einfach an die Regelschule am Ort geschickt. Und viele befürchten natürlich auch, dass das Kind in alternativen Schulen den Abschluss doch nicht schafft. Und dann ist natürlich das auch eine Kostenfrage, weil die alternativen Schulen sind ja keine Staatsschulen und die kosten Schulgeld und Bücher, alles muss man selber kaufen und die Eltern müssen sich da viel einbringen. In der Regelschule, da haben die Eltern ja nicht viel zu tun jetzt in der Schule, aber in privaten Schulen müssen sie sich da viel einbringen und das Geld und die Zeit haben viele Eltern nicht. Oder in der Waldorfschule kommen zum Beispiel viele Eltern mit der Weltanschauung von Rudolf Steiner nicht klar. Die denken dann, das Kind kommt in eine andere Religion rein oder so und gerät da auf Abwege und das wollen sie nicht. Oder da wird zum Beispiel in der Waldorfschule die mittlere Reife hat man da erst nach der 12. Klasse. Und die Eltern wollen ja, dass das Kind in der 10. Klasse schon den Abschluss macht, wie andere Kinder auch. Und manchmal ist es auch der Schulweg, weil die Schulen einfach weit weg sind. Also da gibt es viele Gründe.
Es gibt ja auch die Meinung, dass ein Kind lernen muss, mit dem Druck umzugehen. Nämlich im späteren Berufsleben wird der Druck auch auf es warten.
Das kann später Druck geben, muss aber nicht. Aber wenn ein Kind, als Kleinkind oder später, wenn das da schon durch den Druck kaputt gemacht wird, dann kann später mit dem Druck auch nicht gehen, weil das nervlich schon am Ende ist. Mhm. Und wenn das Kind, meiner Meinung nach, muss das Kind ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Man muss alles tun, dass das Kind ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Und wenn das Kind ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann kann es später auch mit Druck umgehen.
Wie lernen Kinder und wie kann man Lernschwierigkeiten begegnen? Das ist unser Thema heute. Agathe Müller, sie ist Lerntherapeutin und Buchautorin, ist unser Gesprächsgast in dieser Sendung. Und ich denke, sie hat schon viele, viele Themen und auch pointierte Aussagen vorgelegt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt gerne anrufen in dieser Sendung mit Ihren Fragen. Vielleicht haben Sie auch zu Hause ein Kind oder ein Enkel, eine Enkelin mit Lernschwierigkeiten oder Sie fragen sich eben, läuft bei uns grundsätzlich etwas falsch? Irgendwie macht das Kind uns Sorgen. Sie können sehr gerne anrufen und direkt mit Frau Müller sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb unter der Hörernummer 089 517 008 008. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Die Schulzeit hat wieder begonnen und damit der Schulalltag. Für viele Kinder bedeutet Schule Stress, für die Eltern dazu, weil sie genervte Kinder zu Hause haben, die auf alles Lust haben, nur nicht auf die Hausaufgaben. Was läuft falsch? Wie kann man Lernschwierigkeiten begegnen? Und wie lernen Kinder eigentlich am besten? Darüber sprechen wir mit Agathe Müller, Lerntherapeutin und Autorin in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Und die Nummer zur Sendung für Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist 089 517 008 008. Ich darf in dieser Sendung begrüßen Frau Weyer. Sie ruft uns aus München an. Grüße Sie, Frau Weyer.
Grüß Gott. Ich hoffe, es könne mich trotz Sprachbehinderung einigermaßen verstehen.
Wir verstehen Sie sehr gut, Frau Weyer. Legen Sie los.
Ich kann dem, was Frau Müller sagt, nur beipflichten. Ich hatte das Glück, sagen wir mal in Anführungszeichen, dass durch meine Erkrankung mein Sohn als kleines Kind schon vor der Schule zu meinen Eltern kam. Meine Mutter ist verstorben, als er 3 war. Dann war er beim Opa alleine und er hat sich fast nicht um seine schulischen Leistungen gekümmert. Ich war zwar anfangs einmal die Woche später öfter bei ihm und ich hätte von mir aus viel mehr Druck gemacht, aber durch das, dass ich nicht immer vor Ort war, war das ganz gut. Dann hat er das sich selber so getimt, wie er wollte. Und anfangs waren die schulischen Leistungen katastrophal. In der 3. Klasse wurde ich dann in die Schule zitiert. Da wollte man ihn in eine, damals hieß es noch Sonderschule, ich weiß nicht, ob das heute noch so reinstecken. Und ich habe dem aber nicht zugestimmt. Und dann später waren seine Leistungen hervorragend. Ich hatte auch das Glück, dass er 5. und 6. Klasse in einem Sonderprojekt der Schule war. Da war eine ganz kleine Klasse mit zwei Lehrer, die immer vor Ort waren, und die dritte Lehrkraft war nur sporadisch da. Und das für 19 Kinder, die sind auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Und in der siebten Klasse rief er mich dann an, weil er immer noch auf der Hauptschule war. Da wollte er von sich aus dann wechseln. Und er wollte zwar sofort ins Gymnasium, das wollte ich dann nicht. Ich habe ihn nur auf die Realschule gelassen. Und die hatte auch vor, ich glaube, 3 Jahre war es, mit einem hervorragenden Durchschnitt gemeistert. Da ging es ihm sehr gut, also wichtig einfach, auch die Kinder, den Kindern da viel mehr Freiraum lassen. Gut, bei mir war es zwar bedingt durch meine Erkrankung, aber wie gesagt, dem, was Frau Müller sagt, kann ich nur beipflichten.
Mhm. Ja, danke schön, Frau Weyer, für Ihren Anruf. Frau Müller, da an dem Beispiel, das Frau Weyer uns genannt hat von ihrem Sohn, zeigt sich da vielleicht, dass es manchmal besser ist als Eltern, wenn es in der Schule nicht so gut läuft, einfach einen Schritt zurückzutreten, als sich immer mehr und immer mehr zu kümmern und immer mehr zu kümmern?
Ja, manchmal ist das sinnvoll, manchmal greifen die Eltern zu viel ein. Also was ich jetzt gut finde an dem Beispiel, das ist, dass die kleine Klasse, dass er dann in eine kleine Klasse gekommen ist, und weil die Klassen, die sind heutzutage viel zu groß. Also das sind, ich habe jetzt ein Kind in der ersten Klasse, das sind 31 Kinder in der Klasse, und da kann man sich nicht um die einzelnen Kinder kümmern. Und wenn da dann kleine Klasse ist und mehrere Lehrkräfte, und da kann man ganz speziell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, und dann können die Kinder sich auch entwickeln, weil da das einzelne Kind nicht untergeht in der Masse. Das wird geachtet und geehrt, und auf das wird eingegangen, und das hilft dem Kind ganz, ganz viel.
Mhm. Ja, vielen Dank für diesen Anruf, auch mit Ihrem Beispiel. Alles Gute, Frau Weyer, nach München, Ihnen und auch Ihrem Sohn. Vielleicht, ich frage mich da auch noch, Frau Müller, im Anschluss an diese Geschichte, das ist vielleicht auch die Frage des Alters des Kindes, oder täusche ich mich da? Also ich weiß von einer Freundin, die hat mal gesagt, als ihre Tochter im Jugendalter 14, 15 vielleicht war und irgendwie nicht besonders gut in der Schule war, der hat sie irgendwann mal gesagt, also dem aufgeregten Vater, der meinte, die Mutter müsse mir eingefallen, hat sie gesagt, wieso, ich habe mein Abi. Also ich habe mein Abitur und das ist gut gelaufen, das ist ihr Abi, da muss sie jetzt ran. Also vielleicht muss man irgendwann auch mal gucken, wie ist das Alter des Kindes, und engagiere ich mich noch entsprechend von alter Grundschule oder ist es jetzt altersgemäß auch meine Aktion als Eltern?
Ja, hängt natürlich schon vom Alter ab, und ich meine, gerade in der Pubertät braucht man beim Kind nicht viel machen, das braucht mit Drängen und nichts, auch wenn es gerade schlecht in der Schule steht, in der Pubertät, da wird gerade mit 13, 14 oder 15, je nachdem, die Kinder kommen ja unterschiedlich in die Pubertät, da wird das ganze Gehirn umgebaut, und da kommt das Kind selber nicht mehr klar. Und wenn dann die Eltern noch kommen, du musst das und das und das machen, und dann funktioniert überhaupt nichts mehr. Und da ist dann sinnvoller, mir lässt das Kind ein bisschen in Ruhe, lässt das Gehirn sich umbauen. Und wenn das Gehirn umgebaut ist, und dann funktioniert das auch wieder. Und die Kinder, die können das dann auch wieder aufholen, was sie da verpasst haben.
Mhm. Ja, danke schön. 089-517-008-008, das ist die Nummer zu dieser Sendung, wenn Sie jemanden kennen, ein Kind haben mit Lernschwierigkeiten oder grundsätzliche Fragen zu den Schulsystemen. Frau Müller gibt Ihnen gerne Antwort. Hinterlegt ist nochmal eine Anmerkung. Wie ist das nochmal mit den Montessori-Schulen? Ist das nicht vielleicht doch auch wirklich eine gute Alternative? Die haben doch auch dieses freiere Lernen. Sie haben eben dieses andere Schulsystem Schools of Trust genannt, aber Montessori hat ja auch eine lange, lange Erfahrung.
Und Montessori hat eine sehr lange Erfahrung und ich persönlich finde Montessori sehr gut, weil bei Montessori, da lernen die Kinder, die machen alles mit dem Körper. Da legt man die Klötze, da fasst man das an, die Wörter legt man. Da hat man zum Beispiel eine Figur, eine Katze und legt dann das Wort Katze und da kann im Gehirn eine Verbindung aufgebaut werden. Oder wenn man einen Kreis hat und den teilt und dann hat man da Stücke und teilt den richtig auseinander. Auch geteilt und mal, das macht man alles am Rechenbrett und das macht man alles ganzheitlich. Also Montessori ist sehr gut. Das ist nur, manche Kinder, wenn sie sich da ganz überlassen bleiben, die Kinder, die nicht selbstständig arbeiten und müssen trotzdem in der Regelschule bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dessen das geschafft haben, da muss dann die Lehrkraft ein bisschen hin und die Kinder ein bisschen führen, weil sonst arbeiten die zu viel nach ihrem Tempo und schaffen das dann nicht. In der Privatschule ist das was anderes, weil da haben sie ja, da müssen sie bis zum mal bestimmten Zeitpunkt es geschafft haben. Also auch wenn es die gleiche Methode ist.
Also eine durchaus eine Alternative, natürlich auch nicht für jeden erreichbar. Es gibt ja auch nicht überall Montessori-Schulen oder irgendwelche alternativen Schulen. Dann stellt sich schon die Frage, was kann man denn zu Hause tun? Wenn man das merkt, dass ein Kind jetzt stark unter Druck ist von der Schule, vielleicht in einem Fach nicht so gut mitkommt, was sind dann da gute Hilfen für die Hausaufgabenbegleitung, um Druck rauszunehmen? Und irgendwie ein Kind, ist es ja das Problem, oft müssen Kinder für die Schule etwas lernen, was sie von sich aus nicht lernen wollen. Das heißt, wie kann man es schaffen, Interesse? Also Sie sagen ja, Frau Müller, wenn kein Interesse, persönliches Interesse am Stoff da ist, dann geht der auch nicht wirklich ins Gehirn hinein. Das heißt, das Kind sitzt im Zweifelsfall dann eine Stunde da und es ist wenig angekommen, weil einfach im Gehirn das als unwichtig irgendwie beiseite geschoben wird nach kürzester Zeit und eben nicht als wichtig. Und im Zweifelsfall sind dann die Fußballergebnisse oder anderes etwas furchtbar Wichtiges, dass das dann alles verdrängt. Wie kann man denn etwas, was eigentlich das Kind uninteressant findet, plötzlich so interessant machen, dass der Speicher im Gehirn auch dafür geöffnet wird?
Also ich persönlich mache bei den Kindern den Lernstoff immer lebendig. Also wenn das Kind da hockt und zum Beispiel Matheaufgaben machen soll oder muss oder in Deutsch was machen muss oder Grammatik lernen muss und das ist ja vom Schulbuch her total langweilig dann das für das Kind und dann spiele ich mit dem Kind. Ich baue das einfach in Spiele ein. Ich spiele zuerst zum Beispiel ein normales Spiel, in jedes Spiel kann man den Lernstoff einbauen. Und dann spielen wir das und dann kommt der Lernstoff rein und dann interessiert das Kind das plötzlich. Ich habe zum Beispiel einen Junge gehabt, der in der vierten Klasse und der musste eine Beschreibung machen. Der musste den Gegenstand beschreiben. Der ist vom Blatt gehockt, nach einer Viertelstunde hat das Blatt immer noch leer und alle Ermunterungen, alles haben nichts genützt. Und ich wusste aber, dass das Kind sich für die Landwirtschaft interessiert. Und mein Nachbar hat eine Landwirtschaft und dann bin ich einfach mit dem Kind rausgegangen. Wir sind durchgelaufen durch den Hof und haben so geschaut und plötzlich entdeckt er das Mähwerk und schaut es an, ist ganz interessiert. Und dann sage ich, wie funktioniert denn das? Wie sieht denn das aus? Beschreib das Mähwerk mal. Und dann hat er ohne Probleme das Mähwerk beschrieben. Und dann sind wir reingegangen, habe gesagt, so, jetzt schreibe ich das aufs Blatt. Und das ging dann wunderbar. Er konnte da einen Bezug herstellen. Der Lernstoff ist lebendig geworden und dann hat es funktioniert.
Das erfordert für den Eltern dann doch aber wieder sehr viel Engagement auf der anderen Seite nicht. Wenn ich daran denke, ich müsste jetzt für die mathematischen Schwierigkeiten meines Sohnes jeweils ein Spiel erfinden, dann sitze ich wieder viel daneben.
Natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden, ja. Das ist Zusatzarbeit. Also ich arbeite grundsätzlich so, dass ich sehr, sehr viel mit Spielen mache, weil durch das Spiel das Kind einfach auftaut im Spiel. Sobald das Kind spielt, ist die Angst weg und das vergisst der Lernstoff. Und da kann man jeden Lernstoff da einbinden, das Kind merkt oft überhaupt nicht, dass es lernt. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen Zusatzarbeit, das ist richtig, aber es funktioniert.
Vielleicht werde ich Sie gleich am Ende noch mal kurz nach ein oder zwei Beispielen für so Spiele fragen. Aber jetzt möchte ich zunächst Frau Droste begrüßen, die uns aus Osnabrück anruft. Guten Tag, Frau Droste.
Ja, guten Tag, guten Morgen. Ich wollte einmal sagen, ich habe jetzt den ganzen Vortrag mitgehört und wollte einmal anmerken, Sie stellen jetzt so leichthin die anthroposophischen, die Waldorfschulen neben andere Schulsysteme. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, weil meine Cousinen und Cousins dort gewesen sind, meine Tante, meine Patentante, die war völlig begeistert davon. Ich habe mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, weil ich mich auch mit Esoterik beschäftigt habe. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen problematisch, das einfach so stehen zu lassen in einer christlichen Sendung, weil die Lehre von Rudolf Steiner ist im Grunde die einer Selbsterlösung. Also wenn man die und die Meditation macht oder diesen und jenen Tanz und wenn man das so macht, dann kommt man auf jeden Fall durch. Und wenn man das in diesem Leben nicht schafft, dann in einem anderen Leben. Ja. Ich wollte einfach mal anmerken, dass ich das sehr problematisch finde, das so unkommentiert einfach stehen zu lassen.
Ja, Frau Droste.
Ich sag mal so, die Erfahrung meiner Mutter zum Beispiel, die in einem Einzelhandelsgeschäft bei meiner Tante gearbeitet hat. Meine Tante hat ja ganz viele Schüler aus dieser Schule da aufgenommen, weil sie eben so gut zufrieden war oder so begeistert von diesem System. Also ich sage, das ist eine ganz persönliche Erfahrung, weil sie sagte, besonders lebenstüchtig wären diese Auszubildende nicht gewesen. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Erfahrung. Ich finde es nur problematisch, das einfach so stehen zu lassen.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Droste, dass Sie das angemerkt haben. Es ist tatsächlich von dem geistigen Hintergründen, es sind die Waldorfschulen in christlichen Kreisen schwer umstritten. Ich persönlich kenne Eltern, die ganz, ganz praktizierend sind und ihre Kinder auf einer Waldorfschule haben und damit zufrieden sind. Und andere sagen, das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Sie haben zu Recht gesagt, die Anthroposophie hat Züge, die aus katholischer Sicht wirklich in Richtung Esoterik abdriften. Und da ist dann die Frage, ob man die Kinder rein aus diesem Grund in dieses Lernsystem hineinbegibt oder reinsetzt. Da ist es ganz sicher richtig, dass Sie darauf hinweisen, dass man da eine ordentliche Auseinandersetzung vorher mit den geistigen Hintergründen, die dahinter stecken, mit jedem Schulsystem eigentlich, dass man das durchackert vorher als Eltern und sich da wirklich mit auseinandersetzt. Deshalb gut, dass Sie diesen Hinweis machen. Ich glaube aber, Frau Müller, es ging jetzt vor allem um diesen Ansatz, der im Waldorf ja auch stark ist, des individuellen Lernens. Und da denke ich dann mit dem heiligen Paulus, prüft alles, bewahrt das Gute, dass man doch mal schaut, was ist in anderen Schulsystemen da und wie können wir das auch im besten Fall dann in unsere kirchlichen Schulen auch mit einbringen. Montessori kommt ja aus dem katholischen Umfeld.
Ja, die Waldorfschule ist schon vom Rudolf Steiner geprägt, man kann einfach schauen, was ist da gut, was können wir übernehmen und man muss ja nicht die Philosophie von ihm übernehmen, aber bestimmte Sachen rauspicken, die man einfach ja in die Schule übernehmen kann.
Also alleine, ich denke schon, das sind Dinge, die sind wirklich völlig unabhängig von irgendwelcher Idee, Ideologie oder wie man es nennen möchte.
Ja, genau.
Da zum Beispiel, dass man das hat mich bei Waldorf, ich habe in der Studienzeit viele Kommilitonen gehabt, die aus Waldorf kamen. Und das hat mich beeindruckt, weil ich das überhaupt nicht kannte. Ich kam aus einer ganz normalen Regelschule und habe gedacht, ach wow, das klingt aber gut. Die haben dann so Projektwochen immer gehabt, wo dann in allen Fächern einfach zum Beispiel Mittelalter durchgenommen wurde. In Deutsch Mittelalter, in Geschichte Mittelalter, in Musik, in Sport irgendwelche Spiele, in Kunst sowieso. Vielleicht außer Naturwissenschaften, keine Ahnung, ob man da eine mittelalterliche Erfindung der Mathematik oder sowas gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber dieses Lernen, in dem alle sich auf so ein Mittelalterfest vorbereiten und alle Fächer da mitspielen, das ist ja ganz frei von irgendwelchem geistiger Ideologie. Einfach denkt, wie lernt das Kind und wie kann man diese Art zu lernen, Interesse zu wecken, einzutauchen, spielerisch einzutauchen, wie kann man das umsetzen?
Ja, genau. Und gerade die Projekte, das ist sehr gut, weil durch die Projektarbeit werden die Kinder begeistert. Die Die suchen zu Hause Sachen, wo sie mitbringen können. Die sind zu Hause damit beschäftigt, ohne dass sie da lernen müssen. Das könnt ihr da noch einbringen, das könnt ihr in dem Projekt, in dem Fach einbringen, weil alles ein Projekt ist und die beschäftigen sich dann voll mit dem Projekt und die sind da voll begeistert und damit kann man Kinder begeistern. Ja. Und wie Sie schon gesagt haben, das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist einfach... eine Methode, die einfach gut ist.
Ja, also ich denke, Frau Droste, es teilen viele mit Ihnen auch die Bedenken für diese philosophischen Hintergründe und würden deshalb ihre Kinder als Christen nicht in eine Waldorfschule schicken. Aber dennoch anerkennen wir jetzt mit Frau Müller als Lerntherapeutin, dass es da Ansätze gibt, die sehr interessant sind für die Kinder. Ja, können wir so bleiben?
Also ja, das muss ich auch sagen. Also solche Sachen, also wie gesagt, wir haben 6 Kinder, wobei also 4 schon aus dem Haus sind. Und unser Jüngster, der ist 11, das ist so ein kleiner Nachzügler, der hat das große Glück, der ist in der Regelschule, der hat das große Glück, dass er alle von der Grundschule an alle seine Lehrer geliebt hat. Und das alleine ist ja schon überhaupt erstmal eine Möglichkeit, über die Beziehung zu lernen. Oder ich weiß, in den Grundschulen wird jetzt viel mehr genau diese Projektarbeit mit einbezogen, also zumindest bei uns in Niedersachsen so. Und andererseits muss ich auch sagen, weil ich es eben in der Familie erlebt habe, ich persönlich mir sehr genau überlegen, die Projekte zum Beispiel finde ich selber auch super. Ich bin selber ganz oft in der Waldorfschule mitgewesen, wenn die da ihre Feste hatten, weil das eben aus unserer Familie heraus, wir sind da zusammen hingefahren. Ich weiß aber, ich hatte immer so ein ganz komisches Unwohlsein und konnte das nie einordnen. Und was ich jetzt weiß, ist, also ich persönlich würde mir sehr genau überlegen, ob ich meine Kinder 12 Jahre lang diesen Geist auch aussetze. Wobei ich nicht in Frage stelle, dass zum Beispiel diese Projektarbeiten oder dass Kinder lernen dürfen, wann sie soweit sind oder wann auch die Entwicklung des Gehirns soweit ist. Klammer auf, in Niedersachsen hat es bis vor kurzem noch diese G8-Geschichte gegeben, wo der sich dann rausgestellt hat, man kann nicht in der 8. Klasse das lernen, weil das so komprimiert worden ist, was eigentlich das Gehirn in der 9. Klasse erst aufnehmen kann, Klammer zu. Also das würde ja auch für die Struktur der oder den Lehrplan der Waldorfschule sprechen. Mir wäre es nur zu gefährlich, meinem Kind, es ist eine Ganztagsschule, die Waldorfschule in der Regel, weil sie eben weit außerhalb sind, unter anderem. Und ich würde mein Kind dieser Philosophie nicht unbedingt 12 Jahre lang aussetzen. Das war nur so, sagen wir, Sie sprechen dann gerade auch viel so von den Einflüssen, von dem, was man, also ich sage jetzt mal Stichwort Heilungsgebet, wo ich dann denke, man muss Kinder auch nicht so einer Philosophie aussetzen, wenn es nicht sein muss.
Ich danke Ihnen für diesen Hinweis, die Präzisierung, und ich denke, das waren Stichworte genug für unsere Hörer, sich ranzusetzen und sich eine Meinung zu bilden. Danke, Frau Droste, alles Gute Ihnen nach Osnabrück. Und wir kommen jetzt nach Würzburg zur Frau Bauer. Guten Tag, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Frau Bauer. Bei mir ist das jetzt eine ganz andere Sache wieder, weil ich ja auch was gehört habe mit dem Einschulen, mit dem Alter. Wir haben also 2 Töchter und natürlich, die haben auch schon wieder Kinder. Und die eine, die ist im Mai geboren, ist natürlich ganz normal in die Schule gekommen. Wir haben in Hessen gewohnt. Und die zweite ist am 29. Dezember geboren. Und die hat dann immer gesagt, als ich im Kindergarten noch war, Mama, ich gehe nicht mehr in den Kindergarten, ich will in die Schule jeden Tag und jeden Tag die Leier. Ich war auch in der Vorschulgymnastik und da habe ich eine gute Bekannte, also gute Bekannte ist sie geworden, kennengelernt. Und die war Lehrerin, war aber da zur Zeit auch nicht berufstätig, weil sie auch die beiden Kinder hatte. Und die sagte dann zu mir, Frau Bauer, Sie müssen die in die Schule schicken, die plagt Sie das ganze Jahr, das ist ein verlorenes Jahr, die ist schulreif. Ich habe natürlich auch, mein Mann, der hat sich da nicht so viel Gedanken gemacht, auch Sorgen gemacht, weil sie am 29. Dezember geboren ist. Also ich habe sie dann angemeldet, die wurde getestet und wurde auch genommen. Dann kam es aber so, dass ich von vielen Müttern, die redeten mir dann so ein schlechtes Gewissen ein. Wissen Sie, ich hätte dem Kind ein Jahr praktisch gestohlen von der Kinderzeit und vom Spielen und alles. Aber die war in der Schule so glücklich und die war auch wirklich also sehr gut, muss ich sagen. Wir mussten der bei Hausaufgaben und so überhaupt nie helfen. Und später aufs Gymnasium, da haben wir sie dann zu den Ursulinen geschickt. Ja, das muss ich noch sagen. Und die war in einer Klasse mit 37 Kindern. In der ersten Klasse. Und die Klasse wurde erst geteilt, als es 40 Kinder waren.
Und ich meine, das
war ja für Lehrer auch nicht einfach. Gell?
Aber das zeigt Frau Bauer vielleicht auch, was Frau Müller eben sagte, es gibt nicht das Kind an sich, sondern es gibt Kinder und Kinder. Frau Müller, kann das sein, dass da manch einer einfach so einen Schub hat schon am Anfang, dass man sagt, ja gut, es passt nicht ins Schema, aber das Kind, das ist jetzt einfach schulreif, obwohl es eigentlich das Alter, was wir uns vorstellen, noch nicht hat?
Ja, das ist schon möglich. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man Kinder nicht so früh einschulen sollte, aber jedes Kind ist anders und es gibt durchaus hochbegabte Kinder und Kinder, die einfach, das sind zwar die Ausnahme, aber es gibt Kinder, die einfach früh in die Schule müssen, weil sie einfach so weit sind und das Wissen anwenden wollen. Andererseits gibt es auch Kinder, die man in die Schule schickt, weil sie wollen und dann funktioniert es nicht. Vielleicht geht die Grundschule noch, aber später müssen sie dann wiederholen. Also das gibt's alles. Und darum kann man nicht generell sagen, das und das Alter ist richtig, sondern man muss immer das einzelne Kind anschauen.
Ja, danke schön, Frau Bauer, für ihr persönliches Beispiel auch. Das zeigt eben, das Leben ist vielfältig, die Kinderwelt ist sehr vielfältig. Frau Müller, Sie haben eben gesagt, das spielerische Lernen ist für Kinder, wenn denn Schwierigkeiten auftauchen. Also ich habe jetzt verstanden von Ihnen zunächst einmal, man soll die Kinder lassen, nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit sofort rettend als der rettende Engel an der Seite stehen, sondern auch mal eigene Lösungen suchen lassen. Und das ist eigentlich etwas, was im Alltag eingeübt wird und nicht erst bei den Hausaufgaben anfängt, sondern indem Kinder frei spielen und draußen sind, müssen sie auch lernen, eigene Lösungen für Probleme zu finden. Und das Ganze hilft ihnen dann auch in der Schule später beim Lernen. Aber wenn denn mal Schwierigkeiten sind, dann haben Sie gesagt, dann machen Sie es oft spielerisch. Und dass über das Spielerische das Kind oft aufmacht und dann auch leichter lernt. Jetzt gibt es, ich habe jetzt gedacht, ich nehme mal ein Beispiel, was so ein Klassiker ist. Fast kein Kind lernt gerne Vokabeln. Haben Sie da auch irgendetwas für etwas ältere Kinder, die ständig Vokabeln lernen müssen, wo man dann sagen kann, das könnte eine spielerische Art und Weise sein, diese Vokabeln im Gehirn zu verankern?
Ja, die Vokabeln sind bei fast allen Schülern ein Problem. Also ich habe selber viele Würfelspiele gemacht mit Vokabeln. Da habe ich zum Beispiel einfach ein Bild gemacht mit der Vokabel. Also das ist so wie ein normales Würfelspiel und dann fährt man da und dann ist hier ein Bild, zum Beispiel ein Haus und später kommt das Wort Haus und dann muss das Kind immer hin und her springen. Wenn es beim Bild ist, muss zum Wort und so und der, wo zuerst dann am Ziel ist, hat gewonnen. Also das Spiel funktioniert ziemlich gut. Dann habe ich, früher hat so Kletteräffchen gegeben. Also ich habe mal einen Schüler, der war schon in der 8., 9. Klasse und da hat es gar nicht mehr funktioniert, das Vokabellernen. Und dann habe ich es mit einem Kletteraffe gemacht. Das sind zwei Affen und immer wenn er die Vokabel gewusst hat, durfte er eins hoch und wenn er es nicht gewusst hat, dann durfte ich eins hoch mit dem Affen. Und der Affe, wo zuerst oben war, der hat dann gewonnen.
Also das wäre dann ein Spiel, das ist eigentlich mit jeder Art von Vokabeln noch machbar, aber da versucht man es dann so ein bisschen über den Wettstreit und der Wettstreit weckt den Ehrgeiz und mit dem Ehrgeiz macht das Gehirn auf, weil es wieder das für wichtiger hält, was es vorher für unwichtig hielt. Ist das so richtig ausgedrückt, laienhaft?
So kann man es ausdrücken, genau.
Gut, dankeschön. Wir sehen da Beispiele. Manchmal ist es einfach ein bisschen Kreativität. Andere sind vielleicht Materialien, die man sich erst zulegen muss oder die man erst herstellen muss. Aber ich möchte jetzt als letzte Hörerin in dieser Sendung noch Frau Nestle begrüßen, die uns aus München anruft. Grüß Sie, Frau Nestle.
Grüß Gott, ich wollte nur sagen, ich war ehemalige Erzieherin und da hatte ich ein Mädchen, die kam auf die Waldorfschule. Und als ich sie wieder getroffen habe, da war sie dann schon erwachsen, dann hat sie mir nur erzählt, also in die Waldorfschule würde sie ihr Kind nicht tun, weil in der Waldorfschule hat man alles so spielerisch gelernt, das war alles so leicht und man hat von ihr so nicht viel verlangt. Und wie sie dann rausgekommen ist aus der Schule, musste sie im Berufsleben standhalten und sie wusste schier nicht dem Druck gerecht zu werden. Sie hat solche Probleme ja noch als Erwachsene gehabt oder als Studierende, Anfängerin. Und das wollte ich nur dazu sagen, also es hat alles zwei Seiten, weil ich habe es sehr schön gefunden, wie sie mir so gezeigt hat am Anfang, wie sie die Buchstaben alle gemalt haben und so weiter. Denk mal, ach, das ist ja ganz toll. Aber sie hat gesagt, sie würde ihr Kind nicht in die Schule schicken.
Ja, danke, Frau Nestle. Ich denke, das ist so die klassische Kritik, die man hat an manchmal auch an Montessori-Schulen. Ich weiß auch von Familien, die ihre Kinder auf einer freien Schule haben, die auch nach dem Montessori-System funktioniert und die sagen, fürs eine Kind ging's gut. Und das andere haben sie wieder runtergenommen, weil das einfach die Sache nicht ernst genommen hat. Und die haben gedacht, das Kind brauchte einfach die klare Ansage von vorne, sonst ging es nicht weiter. Also manchmal ist es in einer Familie, die Typen sind unterschiedlich. Manche kommen klar mit dem System, manche kommen einfach nicht gut damit klar. Oder manche sind unterfordert und manche blühen auf. So kann man es vielleicht sehen. Jetzt mal ganz unabhängig wieder von dem, was wir von der anderen Hörerin vorher gehört haben, an den grundsätzlichen Schwierigkeiten vielleicht mit der Anthroposophie. Aber einfach vom Schulsystem her frei lernen, weniger frei lernen, kann auch von Kind zu Kind unterschiedlich sein, was besser funktioniert, oder?
Ja, jedes Kind ist ja anders. Und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich die Schwester da hinschicke, heißt das nicht, dass das für den Bruder auch geeignet ist. Und deshalb muss man jedes Kind ganz genau anschauen und sich in das Kind reinfühlen, das Kind beobachten, wie lernt das Kind, wie macht es das, wie geht es auf das zu, hat es Schwierigkeiten oder hat es Störungen oder irgendwas und nach den Kriterien muss man dann auch die Schule aussuchen.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Müller, für die heutige Sendung. Wie lernen Kinder eigentlich und wie kann man Lernschwierigkeiten begegnen? Ein Thema, das alle Eltern beschäftigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, sollten Sie jemanden wissen, den diese Sendung vielleicht interessieren könnte, der Sie live hat nicht verfolgen können, Sie können gerne auf den Internetauftritt von Radio Horeb hinweisen, www.radiohoreb.de. Da gibt es dann den Podcast in der Rubrik oben, in der Leiste oben rechts ist der angesiedelt. Und wenn man darauf klickt, dann kommt man dann auf die Sendungen, die bei Radio Horeb im Nachhören ins Internet gestellt sind. Die Lebenshilfesendungen stehen da regelmäßig drin. Wenn Sie sich da durchklicken, dann werden Sie auch diese Sendung in Kürze finden unter dem Datum des heutigen Tages. Oder Sie bestellen eine CD bei Radio Horeb beim CD-Dienst. 08328 921 120 ist die Nummer. Und da können Sie auch einen Mitschnitt von dieser Sendung bestellen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Müller, für die Zeit heute, dass Sie uns da nochmal so gecoacht haben, auch als Eltern oder als Interessierte. Wie lernen Kinder? Wie können wir Schwierigkeiten am besten begegnen? Wir merken, die instinktive Reaktion, nämlich noch mehr Druck machen oder schimpfen, ist meistens diejenige, die gerade überhaupt nicht funktioniert, weil das menschliche Gehirn einfach anders angelegt ist und auf Druck dann eher zumacht statt auf. Das ist sicher eine Botschaft, die wir alle mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank, Frau Müller, dass Sie uns da wieder darauf hingewiesen haben. Wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Ihnen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ihnen allen einen gesegneten Tag.